Was bleibt von der Industrieikone ThyssenKrupp? Nicht viel, wenn es nach Konzernchef Miguel Lopez geht. Wir haben darüber in Folge 9 im März noch spekuliert, weil es schwer zu deuten war, was Lopez uns damals erzählt hat.
Es könnte jetzt zwei Interpretationen geben, wie die Zukunft aussieht. Das eine ist ein Gemischtwarenladen, der eben nur noch jeweils etwas mehr als 50% besitzt von all seinen Aktivitäten. Dann wäre ThyssenKrupp eigentlich nicht so viel mehr als eine Finanzholding am Ende. Oder wir haben verschiedene Einzelfirmen, das ist so ein bisschen, was da in dem Statement auch anklingt von dem Aktionärsvertreter, die alle unter dem Namen ThyssenKrupp firmieren, aber dann braucht man da eigentlich auch gar kein wirkliches Konzerndach mehr. Habe ich da jetzt einen Denkfehler?
Du hast, glaube ich, keine Denkfehler, Olli, aber
natürlich nein.
Nun müssen wir nicht mehr spekulieren. Lopez hat gesagt, wie er den Konzern aufstellen will in Zukunft. Es geht Richtung Finanzholding. Darüber wollen wir heute reden.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp Story. Ein Podcast der WAZ.
Mein Name ist Oliver Hollenstein, ich bin Wirtschaftsjournalist und arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Wie immer sitzt bei mir mein Kollege Ulf Meinke, der ThyssenKrupp-Fachmann der WAZ. Hallo Ulf, schön, dass du da bist.
Hallo Olli, ich freue mich.
Für alle Fans unseres Podcasts müssen wir hier einmal sortieren. Wir sitzen nämlich schon ein paar Stunden hier. Wir sind nämlich in Sonderfolge 2. In der letzten Folge haben wir über die konkreten Abbaupläne für den Stahl gesprochen. Wer das noch nicht gehört hat, kann das gerne nachholen. Und jetzt gehen wir eine Ebene höher.
Genau, auf Konzernebene.
Ulf, hatten wir denn im März recht mit unserer Spekulation, die wir da eben gehört haben, oder hatten wir nicht recht?
Ja, ich bin jetzt nicht so ein Rechthaber, aber zumindest haben wir schon ziemlich schonungslos analysiert, dass ThyssenKrupp derzeit aus vielen Einzelteilen besteht. Ja, Leute, da würde ich mal frech sagen, die höher bezahlt sind als ich, kommen gern mal auf die Idee, bei solchen Konstrukten den Konzern zu zerlegen. Und ja, genau das passiert jetzt bei ThyssenKrupp. Offiziell heißt es, die ThyssenKrupp AG werde eine, Zitat, strategische Konzernführungsgesellschaft mit starken, eigenverantwortlichen Unternehmen.
Ja, fast alle Kolleginnen und Kollegen übersetzen das mit dem Begriff Finanzholding, den wir auch gebraucht haben.
Richtig, das ist am Ende ja auch der Plan. Die Konzernkommunikation von ThyssenKrupp vermeidet dieses Wort Finanzholding tatsächlich ein bisschen.
Ja, klingt denen wahrscheinlich zu negativ. Aber klar ist, von der großen Zentrale hier in Essen wird nicht mehr viel gebraucht werden. Ulf, erklär doch mal, was hat Lopez mit ThyssenKrupp vor?
Lopez will alle Sparten ausgliedern und eigenständig aufstellen. Ja, und am weitesten fortgeschritten ist das beim maritimen Rüstungsgeschäft, bei der Sparte, die unter ThyssenKrupp Marine Systems firmiert, kurz TKMS. So nennen die sich jetzt. Es gibt mittlerweile auch schon eine Einladung zu einer Extra-Hauptversammlung am 8. August. Und da sollen dann die ThyssenKrupp-Aktionäre die Abspaltung von TKMS beschließen, damit ein Börsengang möglich wird. Diese Marineabspaltung, dieses abgespaltene Unternehmen, soll dann ein Modell auch für andere Sparten sein.
Darüber, also über die TKMS, sprechen wir später nochmal ausführlicher. Vorher müssen wir, glaube ich, nochmal sortieren. Für alle Menschen, die nicht wie du jeden Tag mit ThyssenKrupp beschäftigt sind, wäre die Wiederholungsfrage wie in der Schule, wie viel Sparten hat ThyssenKrupp nochmal?
Beantworte ich natürlich gerne. 5 Sparten, insgesamt derzeit 93.000 Beschäftigte. Tendenz abnehmend, muss man ja leider sagen. Die meisten Menschen arbeiten im Bereich Automotive Technology, das ist die Autozulieferung. Etwa 30.500 Jobs sind das derzeit. Da läuft der Baustellenabbauprogramm, gefolgt von der Stahlsparte, ThyssenKrupp Steel mit mehr als 26.000. Hinzu kommen Werkstoffhandel, Material Services, etwa 15.500 Stellen. Und dann noch die Carbon Technologies, also so die Umweltschutztechnologien. Da sind ja auch nochmal ganz viele unterschiedliche Geschäfte drin. 12.500 Beschäftigte, noch die kleinste Sparte. Naja, was die Zahl der Beschäftigten angeht, ist die Marine, die TKMS, über die wir gerade gesprochen haben, mit diesem U-Boot-Bau und Bau von Überwasserkriegsschiffen, die kleinste Sparte mit etwas mehr als 8.000 Arbeitsplätzen. Im Moment ist das aber auch das geschäftsmäßig attraktivste Geschäft, sprich, wenn wir jetzt auf diese Abspaltung schauen, wenn die Abspaltung hier nicht funktioniert, dann wird sie wohl nirgendwo funktionieren bei ThyssenKrupp.
Ich glaube, Miguel Lopez wird das nicht gern hören. Wir fragen es trotzdem, ist es vielleicht auch eine Art Verzweiflungsschlag, weil er zu der Erkenntnis gekommen ist, mit ThyssenKrupp als Gesamtkonzern, da kann auch ich als Vorstandsvorsitzender nur scheitern.
Tja, ich finde, so kann man das sehen. Viele seiner Vorgänger, die hatten jedenfalls das Ziel, den Laden zusammenzuhalten, um es mal salopp zu formulieren. Lopez plant jetzt das exakte Gegenteil. Er nimmt das Unternehmen auseinander. Eine Botschaft ist auch, die damit verbunden ist, ThyssenKrupp schafft es in vielen Geschäftsbereichen einfach nicht mehr alleine. Denn die Idee, die mit den Ausgliederungen verbunden ist, lautet immer auch, wir brauchen noch andere, die Geld mitbringen oder die Management-Expertise mitbringen. Und ThyssenKrupp signalisiert, ja, wir sind auf Partnerschaften angewiesen.
Du hast Lopez getroffen zum Interview, kurz nachdem die Pläne bekannt geworden sind. Eine Botschaft von ihm, die mir da in Erinnerung geblieben war oder ist, war: Es geht hier nicht um eine Zerschlagung. Ja,
genau, das muss dann natürlich auch gesagt werden. Er formuliert so, Zitat, wir wollen schrittweise alle Geschäftsbereiche von ThyssenKrupp verselbstständigen, aber wir sagen auch klar, bei sämtlichen Aktivitäten, der Stahl ausgenommen, streben wir eine Mehrheitseigentümerschaft an. Wir behalten also die Kontrolle, sprich wir sind da drin, ne?
Interessant ist der eingeschobene Satz zum Stahl, oder?
Den finde ich in der Tat interessant, weil dass er den da so zur Ausnahme von der Regel macht, das wird man gerade auch bei den Beschäftigten sehr aufmerksam zur Kenntnis nehmen. Wir erinnern uns ja, da ist auch jemand, der schon vor der Tür steht, ein gewisser Herr Kretinsky, Daniel Kretinsky, tschechischer Milliardär, der hat schon Anteile und vielleicht übernimmt er noch mehr. Und wenn er dann irgendwann die Mehrheit übernehmen würde, dann wäre ThyssenKrupp da raus. Das ist schon ein großer Schritt für ein Unternehmen, was man ja so als Stahlkonzern eigentlich wahrnimmt. Ne?
Genau, das ist ja eigentlich die Basis von allem, der historische Kern. Warum ist Lopez ausgerechnet beim Stahl offen?
Ich vermute, weil es der Finanzmarkt gut finden würde. Stahl, wir haben ja auch schon auch viel darüber gesprochen, steht sehr unter Druck. Es ist ein schwieriges Geschäft, gerade in Deutschland, wo die Energiepreise groß sind. Und ja, generell liebt der Finanzmarkt natürlich auch fokussierte Unternehmen, bei denen man genau weiß, da steht drauf, da steckt drin, nicht das Konglomerat, nicht der Mischkonzern.
Für andere, du hast es schon gesagt, es ist natürlich ein totaler Affront, so sage ausgerechnet den Stahl, da braucht man nicht mehr die Mehrheit.
Ja, ist ein großes Ding für die IG Metall. Auch Tekin Nazikol hatte, als ich mich mit ihm unterhalten habe, auch genau da den Finger, ja, ich sage mal, aus deren Sicht in die Wunde gelegt. Die finden das, glaube ich, nach wie vor nicht so gut, dass der Stahl da rausgedrängt werden soll. Wobei man natürlich auch immer sagt, wir sind offen für eine Verselbstständigung, aber die Konditionen müssen stimmen. Da ist noch viel Musik im Spiel. Ne?
Zur Erinnerung, Tekin Nazikol ist der Betriebsratschef bei ThyssenKrupp in Duisburg, also in der Stahlsparte. Das andere, was ich auch interessant finde an diesem Zitat, Lopez, ist es wichtig, dass seine Zerschlagung nicht Zerschlagung genannt wird.
Genau, interessant fand ich auch, Lopez hat bei uns im Interview Beispiele von Konzernen genannt, die für ihn ein Vorbild für sein Modell sind. Er sprach da von Siemens, von General Electric, von Continental. Ja, aber genau das hat dann führende IG Metall-Vertreter erst recht skeptisch gemacht, weil sie sagen, ja, das sind doch alles Beispiele für eine Art Zerschlagung.
Zur Wahrheit gehört auch, das klingt jetzt erstmal vielleicht für die Finanzmärkte attraktiv, man zerschlägt das und hat dann, wie du so schön sagtest, fokussierte Unternehmen. Alle Probleme löst es aber nicht, oder?
Also ich würde sagen, die Probleme sind nicht weg, sondern sie sind nur verteilt, sie werden aufgeteilt, sie werden verlagert. Wichtiger Punkt, ja, bei ThyssenKrupp lasten ja milliardenschwere Pensionsverpflichtungen auf dem Konzern. Das ist ein ganz großer Punkt. Da geht es um zehntausende Betriebsrentner, gerade auch in der Stahlsparte, in den anderen Bereichen natürlich aber auch. Und diese Verpflichtungen, die werden jetzt dann oder sollen dann, wenn es umgesetzt wird, dieses Konzept auf die verschiedenen Bereiche übertragen werden. Lopez sagt dazu im Grundsatz, ich zitiere ihn mal, nimmt jedes verselbstständigte Unternehmen seine Verpflichtungen mit. Aber klar, die sind dann nicht weg, sie sind dann woanders. Ein ehemaliger Vorstand von ThyssenKrupp sagte mir kürzlich sinngemäß, ThyssenKrupp sei so eine Art Pensionskasse mit angehängter Produktion. Also erstmal muss das Geld für die ehemaligen erwirtschaftet werden und dann schauen wir mal, ne?
Ich bin ja ein großer Fan von solchen pointierten Zuspitzungen. Pensionskasse mit angehängter Produktion, das gefällt mir richtig gut. Und Geld, auch da haben wir schon oft in diesem Podcast drüber gesprochen, ist ja genau das, was jetzt bei ThyssenKrupp nicht in Hülle und Fülle vorhanden ist, sondern immer auf merkwürdigsten Arten und Weisen verschwindet.
Mir heißt so schön, Cash is King, ne? Aber bei ThyssenKrupp ist das fehlende Geld das größte Problem. Das Unternehmen hat immer wieder einen negativen Cashflow, nennt man das dann technisch. Sprich, es ist mehr Geld abgeflossen, als in die Kasse gekommen ist, und das geht natürlich auf Dauer nicht.
Du hast das eben auch schon angesprochen, und auch in früheren Folgen haben wir da schon mal drüber geredet. Es gibt ja eigentlich auch gute Argumente für so einen Mischkonzern. Die sind gerade nur nicht so, gerade haben wir so eine Trendphase, wo die Argumente für Mischkonzerne nicht so gesehen werden. Ne?
Nee, nicht wirklich en vogue. Ne? Ja. Der Mischkonzern, tja, die Idee, falls es Probleme in einem Geschäftsbereich gibt, dann gibt es immer noch eine Absicherung durch den Gesamtkonzern, so eine Art Rückversicherung. Aber diese Rückversicherung fällt dann halt weg, wenn das Lopez-Modell umgesetzt wird. Seine Idee ist natürlich auch, wenn ich jetzt das so schonungslos offenlege, muss jeder Bereich für sich auch überhaupt erstmal funktionieren. Das ist natürlich auch keine Lösung, wenn jeder Einzelbereich erstmal in sich nicht funktioniert, dann funktioniert das Ganze natürlich auch nicht. Aber trotzdem stellt sich die Frage, die große Frage, sind denn diese Einzelteile überhaupt allein überlebensfähig? Und ja, Lopez habe ich die Frage auch gestellt, und deshalb sagt er dann auch, ja, wir arbeiten gerade, Zitat, hart daran, dass jeder Geschäftsbereich für sich genommen wettbewerbsfähig ist. Vielleicht ist das ja sogar auch so ein bisschen eine Idee, so ein Trimm-Dich-Programm für die Einzelbereiche, vielleicht sogar als Nebeneffekt dieses, wir machen jetzt mal diese Aufteilung.
Du hast die Frage aufgeworfen, jetzt muss ich sie natürlich stellen. Sind die Einzelteile denn groß und stark genug, um alleine zu bestehen?
Wenn ich das beantworten könnte, dann wär ich wahrscheinlich doch besser bezahlt. Aber ich mal ein Beispiel. Wir haben ja Autozulieferergeschäft von ThyssenKrupp. Mehr als 30.000 Beschäftigte haben die da. Der größte Bereich von ThyssenKrupp, da sind auch viele Menschen, aber gemessen an der Konkurrenz, Bosch, Continental, ZF, um nur mal ein paar Namen aus Deutschland zu nennen, ist das schon noch ein kleiner Player und im globalen Bereich. Ja, werden wir mal sehen, ob das funktioniert oder ob dann das Szenario eintritt, dass dieser Bereich direkt zu einem Übernahmekandidaten wird, weil man dann sagt, kann man gut eingliedern in einen anderen Konzern, und dann wäre das ja auch eine Perspektive für die Beschäftigten. Dann sind ja nicht die Arbeitsplätze weg, sondern auch nur woanders.
Zumal sich ja auch noch Fragen stellen, weil die Automobilsparte, auch darüber haben wir schon gesprochen, sich an sich ja auch ein völliger Gemischtwarenladen ist, ne? Von Stoßdämpfern bis Lenksäulen produzieren die alle möglichen Autokomponenten. Hat die Automobilsparte da vielleicht im Kleinen das gleiche Problem wie der Konzern insgesamt?
Ich würde sagen, insgesamt ist das Problem, es fehlt vor allem an Kapital, es fehlt an Marktmacht, an Größe, Wirtschaftlichkeit für die Autosparte genommen. Da hat der Spartenchef Volkmar Dienstuhl ja gerade auch erst ein großes Umbauprogramm angekündigt, Stellenabbau läuft, gibt sich eine neue Struktur. Es ist generell ja auch klar, aber im Autobereich, der Konzern bekommt kräftig Druck, weil die Konjunktur lahmt. Wir wissen, wie es um die Automobilindustrie in Deutschland insgesamt steht, und ThyssenKrupp ist einfach sehr autobranchenabhängig, auch im Stahlbereich. Und wenn die da ein Problem haben als Automobilindustrie, dann wirkt sich natürlich das auch massiv auf den Produzenten von Autoblechen und Autokomponenten aus, nämlich ThyssenKrupp.
Wir haben jetzt gehört, quasi mit der Kritik angefangen. Man kann durchaus Kritik üben an den Plänen von Lopez. Dennoch stellen wir fest, die Eigentümer von ThyssenKrupp, die stehen fest hinter ihm. Sein Vertrag wurde gerade erst verlängert, und zwar mehrere Monate bevor das eigentlich auf der Agenda stand.
Ja, dieses bevor es auf der Agenda stand, da kann man noch ein bisschen differenzieren, weil üblich, branchenüblich ist schon, dass ein Jahr bevor ein Vertrag ausläuft, dann darüber gesprochen wird, wie geht's weiter. Das ist bei Lopez tatsächlich auch der Fall gewesen. Aber tatsächlich war zwischendurch auch so in den Markt der ThyssenKrupp-Beobachter kommuniziert worden. Wir machen das im September, weil wir dann einfach mehr wissen, geht's voran. Wir haben darüber gesprochen, dieses große Projekt Abspaltung der Marine, das kommt im August dann mit der Hauptversammlung. Lange wussten wir nicht, wie das beim Stahl weitergeht. Okay, da gibt's jetzt auch Fortschritte, aber eigentlich war diese Idee erst Leistungsnachweis, dann Vertragsverlängerung, und das wissen wir im Herbst, und dann sprechen wir auch über den Vertrag. Insofern ist das dann jetzt beschleunigt worden.
Und es ging dann eigentlich plötzlich ganz schnell, ne? Und die Sache kam dann doch im Juli auf die Tagesordnung des Aufsichtsrats.
Genau, und dann ging es auch plötzlich gleich um sehr viel letztlich, weil diese Top-Personalie wie sagt denn ehemaliger WAZ-Chefredakteur mal, Personen sind Programme und Herr Lopez ist dann sozusagen mit seiner Person Programm und er hatte bislang nur einen 3-Jahres-Vertrag und jetzt geht's dann oft direkt, wenn jemand erst einen 3-Jahres-Vertrag hatte, in der nächsten Rutsche um 5 und so auch bei Herrn Lopez und die 5 Jahre hat er jetzt auch gekriegt. Das heißt, er hat jetzt einen Vertrag bis zum 31. Mai 2031 und das ist schon noch eine ganz schöne Strecke, ne?
Für die Arbeitnehmer, also IG Metall und Betriebsrat, war das ganze Fortsehen und diese ganze Verlängerung ja ein maximaler Affront. Deren Parole ist ja inzwischen Lopez not my king. Ja, wäre auch interessante Formulierung, aber ja.
Das skandierte man dann auch über die diversen Social Media Kanäle, die Arbeitnehmervertreter betreiben. Ja, und auch, das ist schon ungewöhnlich gewesen, der Vize-Aufsichtsratschef im Konzern, Jürgen Kerne, der ist auch nicht irgendwer, sondern der zweite Vorsitzende der IG Metall auf Bundesebene, der hat sich in aller Öffentlichkeit schon vor der Aufsichtsratssitzung gegen Lopez gestellt und gesagt, ich stimme gegen ihn. Ja, das ist ungewöhnlich, auch maximale Eskalation. Und trotzdem war da ja schon klar, das dürfte ein symbolischer Protest sein, denn die Arbeitgeberseite hat im Konzern, anders als jetzt in dem Montan mit bestimmten Bereich wie der Stahlsparte von ThyssenKrupp, schon die Möglichkeit, die Arbeitnehmer zu übertrumpfen. Und das kann der Aufsichtsratsvorsitzende Siegfried Russwurm dann einfach auch machen in der Pattsituation, seine Doppelstimme einsetzen, die er dann da hat. Und Fakt ist, am Ende hat Lopez im Aufsichtsrat die Mehrheit bekommen.
Unser WAZ-Kollege Stefan Schulte hat die Personalie Lopez kommentiert und eine schöne Analogie, wie ich fand, zum Fußball aufgestellt. Er hat geschrieben, wenn es bei einem Profiklub gerade richtig gut läuft, wird inmitten einer Siegesserie gerne der Vertrag mit dem Trainer vorzeitig verlängert. Als Zeichen der Anerkennung, des Vertrauens und um sich die Dienste des Erfolgsgaranten langfristig zu sichern, schreibt er. Börsennotierte Konzerne agieren in der Regel nicht ganz so spontan, ticken aber durchaus ähnlich. Deshalb muss die Frage an ThyssenKrupp erlaubt sein. Läuft es gerade für den Traditionskonzern wirklich so super, dass der Vertrag mit Lopez so kurzfristig, ja eilig, verlängert werden musste? Von außen betrachtet, nein, ganz gewiss nicht.
Ja, kann ich absolut zustimmen. Das Unternehmen steckt nach wie vor in einer Krise.
Stefan analysiert dann weiter. Lopez will die Mehrheit am Stahl abgeben, hat einen harten Sanierungskurs durchgesetzt und dafür den Bruch mit der Arbeitnehmerschaft in Kauf genommen. Wirklich erreicht hat er beim Versuch, sich vom Stahl zu trennen, aber genauso viel wie seine Vorgänger, nichts. Stefan fordert deswegen, erst liefern, dann die Belohnung abholen. Das wäre nicht nur für die knapp 100.000 ThyssenKrupp-Beschäftigten, sondern auch für Lopez und jeden anderen Konzernlenker die richtige Reihenfolge.
Ja, schlüssig argumentiert. Ich erwarte aber auch nichts anderes, ne? Von unserem guten alten Watz. Ja, das gleiche Argument kam auch von der IG Metall. Daniela Jansen, ThyssenKrupp-Konzernbetreuerin der IG Metall, hat uns gesagt, die Leistung, die Lopez als Vorstandschef gezeigt habe, spreche eben nicht für eine Vertragsverlängerung. Ich zitiere sie mal. Die Kolleginnen und Kollegen sind überrascht und wütend darüber, dass die maximale Underperformance ihres CEO in Sachen Zukunft des Konzerns jetzt mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung belohnt werden soll. Ich lass es mal so stehen.
Ja, man sieht den ganzen Sprengstoff, der sich da in dieser Personalie Lopez immer wieder entzündet. Man muss fairerweise sagen, dafür hat er auch einiges getan, hat erarbeitet. Die Frage ist aber, warum hat die Krupp-Stiftung als wichtigster Machtfaktor im Hintergrund, also als Eigentümerin, als wichtigste Eigentümerin von ThyssenKrupp, trotzdem Lopez den Rücken gestärkt, sogar mehrere Monate vor der eigentlich geplanten Verlängerung? Was treibt die strategisch an?
Ja, man kann klipp und klar sagen, die Krupp-Stiftung unterstützt den Lopez-Kurs. Von Stiftungschefin Ursula Gater habe ich jedenfalls noch kein schlechtes Wort über Herrn Lopez gehört. Kann mich nicht an so eine Bemerkung erinnern. Und ja, man kriegt ja auch so ein bisschen mit, was so um die Stiftung herum kommuniziert wird. Selbst wenn die Stiftung sich nicht öffentlich äußert, sind die Signale einfach klar eine deutliche Unterstützung.
Gefällt den Eignern, dass da einer mit einer Mission ist, der den Laden endlich mal aufräumt?
Ja, die Mission ist ja erstmal auch, das Unternehmen wieder so aufzustellen, dass es Gewinne abwirft. Ich denke auch, dass man das gemeinsam abgestimmt mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden macht, Siegfried Russwurm. Der betont ja, dass Lopez die strategische Neuaufstellung von ThyssenKrupp mit enormer Energie und mit klarer Zielsetzung vorantreibt und dann dabei aus seiner Wahrnehmung auch wichtige Fortschritte erzielt hat. Er hat dann explizit auch den Einstieg des tschechischen Investors Kretinsky beim Stahl angesprochen, den geplanten Börsengang der Marinesparte und die Gründung von die Carbon Technologies. Also das ist vielleicht auch so das, was Lopez auf der Haben-Seite hat. Ne?
Indem die Eigentümer den Lopez-Kurs voll stützen, gehen sie ja auch stark in die Konfrontation mit der IG Metall, die eigentlich immer eine sehr starke Position bei ThyssenKrupp hatte. Oder ist das eine Fehlinterpretation?
Nein, zu dem Eindruck kann man kommen. Was die Krupp-Stiftung angeht, so habe ich den Eindruck, dass die Haltung vorherrscht. Wir haben hier jahrelang auf die Interessen der IG Metall große Rücksicht genommen, aber das hat sich nicht ausgezahlt. Es gab viele dividendenlose Jahre. Als die Aufzugsparte Elevator verkauft worden ist, sind viele Milliarden geflossen, aber es gab keine Sonderdividende, von der die Krupp-Stiftung hätte profitieren können. Und das hat dann wiederum die Stiftung auch in eine nicht ganz leichte Situation gebracht, denn sie ist geschwächt. Die Zahlungen, die aus dem Unternehmen kommen, also die Dividenden, sind bis dato die einzige Einnahmequelle für die Stiftung. Und in dividendenlosen Jahren kommt dann halt nichts. Und es gab einige dividendenlose Jahre. Naja, das ist ausgerechnet jetzt der frühere BDI-Präsident Russwurm, also der frühere Cheflobbyist der deutschen Industrie, der oberste Industrievertreter Russwurm ist, der nun so durchzieht bei ThyssenKrupp, lässt sich natürlich auch prächtig politisieren. Denn diese Gemengelage zeigt der IG Metall dann doch auch ihre Grenzen auf. Sie legt letztlich auch die Schwächen der IG Metall offen.
Es wird also konfliktreich bleiben.
Davon kann man ausgehen. Es stimmt, beide Seiten sind extrem unter Druck, finde ich. Bei der IG Metall geht es um die Glaubwürdigkeit, um die Frage, ist sie noch ein Machtfaktor bei ThyssenKrupp? Aber aus Sicht der Eigentümer ist auch verständlich, dass da die Position herrscht, dass es so einfach nicht weitergehen kann. Der Konzern ist ja regelrecht abgestürzt, aus der Börsenbundesliga DAX abgestiegen und es gab dauernd rote Zahlen, keine Dividende. Das ist kein Zustand, der auf Dauer trägt.
Ja, und die Eigentümer haben viele Konzernchefs scheitern sehen.
Naja, genau. Am Absägen der Chefs waren ja teils auch die Eigentümer beteiligt. Das wird hier wahrscheinlich noch ein Fass aufmachen.
Haben wir auch schon mal besprochen, ausführlich, kann man gerne nachhören.
Würde mich freuen, ja, in der Tat. Fakt ist, weder Heinrich Hiesinger noch Guido Kerkhoff oder Martina Merz, um mal drei Vorgängernamen von Lopez zu nennen, haben es letztlich bis zum Ziel geschafft, den Konzern dauerhaft zukunftsfähig aufzustellen. Lopez will es jetzt anders machen und das heißt durchregieren, notfalls auch gegen die Arbeitnehmervertreter, gegen die Mitbestimmung.
Ja, das ist so ein bisschen, scheint da der Glaube hinterzustellen. Es braucht jetzt endlich einen Manager, der stark genug ist, der IG Metall die Stirn zu bieten, um den Laden zu renovieren, bevor es endgültig zu spät ist.
Das scheint die Strategie zu sein, das Kalkül, ganz genau.
Und man muss fairerweise auch sagen, weil wir am Anfang mit viel Kritik an Lopez begonnen haben, die Börse hat die Pläne von Lopez zuletzt auch, man kann das glaube ich schon so sagen, gefeiert regelrecht.
Mhm. Das kann man so sagen, hat natürlich auch mit den Hoffnungen zu tun, die dahinter stecken, mit Blick auf die Marinesparte, der Rüstungsboom, von dem man profitieren möchte. Fakt ist, die Aktie von ThyssenKrupp ist deutlich gestiegen, wobei wir jetzt ja vor dem Spin-off sind. Mal gucken, wenn jetzt dann die Marinesparte rausgenommen ist, ob dann der Kurs von der ThyssenKrupp AG auch weiterhin so ist, weil dann wird ja schon werthaltiger Teil nicht mehr in diesem Kurs abgebildet sein.
Eine Sache musst du mir auch nochmal erklären, glaube ich, für die IG Metall war diese Sache mit Lopez, also diese ganze Vertragsverlängerung, ja irgendwie eine Niederlage mit Ansage. Also eigentlich war ja klar, dass Russwurm die Vertragsverlängerung durchzieht. Er hat ja das Spiel mit der Doppelstimme schon mehrfach betrieben. Irgendwie wirkt, wenn ich mir das so angucke, die IG Metall da furchtbar ohnmächtig. Täuscht der Eindruck?
Tja, aber man wollte, glaube ich, auch klare Kante zeigen und selbst wenn man es nicht verhindern kann, ein Zeichen setzen und es ist...
Aber es ist ja irgendwie mehr Show als Ereignis, oder? Ergebnis.
Mehr Show als Ergebnis, ja. Mitten in der Eskalation liefen allerdings auch in der Stahlsparte Betriebsratswahlen. Das mag vielleicht auch noch ein Faktor gewesen sein. Die sind auf Wunsch der IG Metall vorgezogen worden und die sind auch erfolgreich für die IG Metall verlaufen, denn die führenden Arbeitnehmervertreter sind bestätigt und gestärkt worden. Allen voran Tekin Nasikol, Ali Güzel und Dirk Riedel, auch noch ein auffälliger Akteur da bei der Arbeitnehmerseite. Also da kann man auch sagen, da haben wir einen Erfolg verbucht.
Auffällig war, fand ich, dass die sonst im Fall ThyssenKrupp oder früher im Fall ThyssenKrupp oft sehr aktive Landespolitik in den ganzen Wirren der vergangenen Wochen, / Monate, ziemlich leise war, um nicht zu sagen, lange geschwiegen hat.
Ja, leise. Okay, wenn du damit die Landesregierung meinst, Ministerpräsident Henrik Wüst und Wirtschaftsministerin Mona Neubauer, dann kann man schon zu dieser Einschätzung kommen. Die SPD hat ja schon den Slogan, Wüst sei der freundliche Herr Tutnix, entwickelt im Zusammenhang mit ThyssenKrupp. Ja, aber aus der Landesregierung höre ich auch schon die Zustandsbeschreibung, die da lautet, wir führen viele Gespräche mit den Verantwortlichen bei ThyssenKrupp und zwar im Hintergrund und nicht nur mit der einen Seite, nicht nur mit der Arbeitgeberseite, sondern auch mit der Arbeitnehmerseite. Und es wird mir da schon sehr stark gesagt, wir mischen damit, also wir machen damit, wir gucken da drauf, wir lassen das Unternehmen nicht allein. Aber trotzdem, du hast schon recht, der Eindruck, der drängt sich auf in der Öffentlichkeit. Halten Sie nicht Ministerpräsident Wüst und Wirtschaftsministerin Neubauer einigermaßen zurück? Meine Vermutung ist, die Landesregierung sieht auch, dass sich etwas verändern muss. Aber ThyssenKrupp wird eher als Verliererthema gesehen und da will man sich einfach nicht mit reinziehen lassen.
Ja, stimmt. Viel gewinnen kann man, glaube ich, nicht, wenn man gerade auf den ThyssenKrupp-Zug aufspringt, weil dafür geht es dem Unternehmen einfach zu schlecht und sind sich eigentlich alle zu sehr einig, dass es harte Einschnitte geben muss.
Ja, mancher fragt sich wahrscheinlich auch, die kriegen so viel Staatsunterstützung und trotzdem läuft es nicht. Jetzt bauen die auch noch Arbeitsplätze ab, also diese Entscheidung lässt sich natürlich dann auch trefflich diskutieren. Ein brisantes Gebiet.
Ob Lopez großer Finanzholdingplan überhaupt Aussicht auf Erfolg hat, du hast es eben schon mal angedeutet, können wir vermutlich schon in diesem Herbst beobachten, nämlich dann, wenn die Marinesparte an die Börse geht.
Ja, er hat ja gesagt, er möchte es in diesem Kalenderjahr noch durchziehen. Lopez möchte das konzerneigene Rüstungsgeschäft an die Börse bringen. Da geht es ja vor allem um U-Boote. Da haben wir ja eine interessante Technologie als Bundesrepublik Deutschland, sozusagen Brennstoffzellen-U-Boote. Da ist ThyssenKrupp Weltmarktführer, sieht sich da sehr weit vorne. Die bauen auch Überwasserkriegsschiffe, Fregatten und Korvetten. Und ja, mit einem Schlag wäre die bisherige Tochterfirma ThyssenKrupp Marine Systems, die ja ihren Sitz in Kiel hat, selbstständig. Und die Essener ThyssenKrupp AG wäre dann lediglich der wichtigste Anteilseigner.
Es ist schon klar, wie das funktionieren soll, so halbwegs in groben Umrissen. Kannst du das mal erklären?
Ja, es soll das geben, was man am Kapitalmarkt ein Spin-off nennt. Die Aktionäre sollen zu ihren bestehenden ThyssenKrupp-Aktien auch Anteilsscheine für dieses Werftengeschäft bekommen. Lopez war ja bei uns selbst auch mal im Podcast, kann man auch nochmal schön nachhören und sagte, wir wollen Marineaktien ausgeben, die unsere Aktionäre direkt in ihr Depot gebucht bekommen. Sagte er ja, die Idee ist ja, dass dann ThyssenKrupp als AG weiterhin 51% hält und 49% über den Börsengang abgegeben werden.
Nach dieser Folge damals, in der Lopez uns das erzählt hat, ist der Wert der ThyssenKrupp-Aktie massiv gestiegen. Die Interpretation liegt nahe, dass offenbar viele Anleger momentan in ThyssenKrupp eine attraktive Rüstungsaktie sehen, oder?
So werte ich das auch. ThyssenKrupp ist auf jeden Fall wieder ein führender Hersteller von Kriegsschiffen in Europa. Das hat sich über Jahre entwickelt, durch Fusionen, durch Firmenübernahmen. Das unter anderem sind da die Howaldtswerke Deutsche Werft, HDW, lange Zeit einer der wichtigsten deutschen U-Boot-Bauer in TKMS aufgegangen. Das war viele Jahre ja im Übrigen auch in einem Bereich, bei dem es jetzt nicht so doll lief, muss man auch mal sagen. Aber das Blatt hat sich gewendet. ThyssenKrupp sieht sich ohnehin als Weltmarktführer bei den nicht-nuklearen U-Booten und führen auch in der Entwicklung dieser Über- und Unterwassertechnologie der Marine. Die Auftragsbücher, das erzählt Oliver Burkhardt, der TKMS-Chef, gerne sind prallvoll mit einem Volumen von mehr als 16 Milliarden Euro, war letztens sein Update. Burkhardt ja sowieso eine ganz interessante Figur, war ja, bevor er zu ThyssenKrupp gewechselt ist, Chef der IG Metall in Nordrhein-Westfalen und dann auch viele Jahre lang Personalvorstand in Essen. Ja, für den läuft es im Moment ganz rund.
Bei Rüstungskonzernen spielt ja naturgemäß auch die Politik immer eine große Rolle. Ist die auch bei der Ausgliederung oder bei der Planung der Ausgliederung jetzt involviert?
Ja, der ThyssenKrupp-Vorstand sagt, dass er auch mit der Bundesregierung spricht. Also ich gehe auch davon aus, dass der TKMS-Vorstand das tun wird oder tut. Die IG Metall fordert ja, der Staat solle bei TKMS einsteigen und sich als Ankerinvestor mit 25,1% beteiligen. Lopez sagt, ein Einstieg des Bundes bei TKMS könne perspektivisch hilfreich sein.
Lass uns nochmal zurückkommen zu der Idee, wie Lopez die Marinesparte ausgliedern will. Weil das Interessante ist, und du korrigierst mich bitte, wenn ich komplett falsch liege, mit so einem Spin-off fließt ja überhaupt kein zusätzliches Geld in die Klammer Konzernkasse, weil es gibt am Ende keinen Kaufpreis, den das Unternehmen jetzt mal eben verbuchen könnte.
Stimmt, kein Grund zur Korrektur. Wieder einmal liest du Gold richtig, würde ich sagen, weil ja diese Aktien die bisherigen ThyssenKrupp-Aktionäre quasi geschenkt bekommen, zusätzlich bekommen, ohne dass sie irgendwas tun müssen, ist dann einfach da. Und deshalb ist von einem Geschenk an die Aktionäre zu Recht die Rede. Und natürlich hilft das dann auch erstmal der ThyssenKrupp-Aktie. Die Frage ist natürlich dann, wie geht's weiter?
Zumal es in der Vergangenheit ja so war, dass man die Ausgliederung anders gemacht hat bei ThyssenKrupp.
Ja, es gibt ein Beispiel ja aus der jüngeren Vergangenheit. ThyssenKrupp Nucera, die sitzen in Dortmund, machen das Wasserstoffgeschäft, also im Sinne von bauen Anlagen, mit denen man Wasserstoff herstellt, Elektrolyseure. Und dieses Unternehmen hat man auch verselbstständigt. Es ist jetzt eigenständig als Dortmunder Unternehmen am Markt aktiv. Aber da musste man halt Geld auf den Tisch legen, um reinzukommen. Und als das damalige ThyssenKrupp-Management im Februar 2020 die Trennung von Elevator verkündete, das ist jetzt nochmal ein anderes Modell, also Nucera war ein Börsengang, jetzt spreche ich von einem Verkauf, aber auch da ist dann Geld geflossen beim Verkauf von Elevator, 17 Milliarden, stolze 17 Milliarden, klar, das ist jetzt dann komplett weg, aber es ist Geld reingekommen in die Kasse und jetzt durch den TKMS-Deal, wenn er so umgesetzt wird, kommt erstmal kein Geld in die Kasse, sondern es werden die Aktionäre bedient.
Du hast schon erwähnt, am 8. August wird jetzt auf einer Hauptversammlung entschieden, wie es weitergeht. Was sind die entscheidenden Fragen danach?
Genau, erstmal ist ja der erste Schritt der Hauptversammlung, diesen Spin-off, diese Abspaltung möglich zu machen. Danach wird es dann, glaube ich, nochmal spannend, wenn das Unternehmen an der Börse ist und ob dann diese Anteilsverteilung, wie wir sie denn beim Staat haben. Also beim Staat haben wir die Anteilsverteilung. 51% liegen bei der ThyssenKrupp AG in Essen, also die Mehrheit. Dann haben wir noch einen Großaktionär, nämlich die Krupp Stifte, und die bekommt ja anteilig zu ihrem Besitz auch ein dickes Paket. Aber wir haben natürlich auch noch viel Aktien, die einfach so in Händen vieler sind. Und
Um das mal konkret zu machen und ganz zu erklären, also wir haben 50% plus eine Aktie oder 51% hat ThyssenKrupp danach. Dann wird im ersten Moment etwa 10% dieses, weitere 10% dieses neuen Unternehmens die Krupp-Stiftung halten und 40%, die restlichen 40% sind aber im Streubesitz, wenn wir quasi vom jetzigen Zustand ausgehen. Und da kommt dann die Sorge hin, 40%, könnte da jemand kommen, der sich vielleicht eine Sperrminorität von 25% sichert? Und das ist wahrscheinlich eine der interessanten Fragen, oder?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die Aktien werden ja dann frei gehandelt und ich glaube nicht, ich versetze mich jetzt mal in die Bundesregierung hinein, dass es eine Bundesregierung gut fände, wenn jetzt diese Aktien in die falschen Hände kommen.
Um es konkret zu machen, wieder vielleicht, also ein Staatsfonds eines Landes investiert und kann dann quasi im Zweifelsfall mit seiner Sperrminorität Rüstungsgeschäfte verhindern und beispielsweise den Verkauf eines U-Bootes an einen Staat, dem halt dieser Staatsfonds nicht genehm ist.
Könnte sein.
Also Spekulation, muss man ganz dick unterstreichen, ist Spekulation.
Generell ist ja bei Rüstungsgeschäften so, dass die Bundesregierung in aller Regel das letzte Wort hat, aber wir hatten jetzt auch den Fall im Bankensektor, die Commerzbank, die zum Ziel von Übernahmeplänen aus Italien geworden ist, und eigentlich möchte man einen strategisch so wichtigen Bereich wie diesen Bankensektor selbst unter Kontrolle haben. Auch den Rüstungsbereich möchte man selbst in der Hand haben. Also das ist schon noch fantasieanregend. Da sind wir sehr gespannt. Jetzt ist die Überlegung, was macht man? Die IG Metall sagt ja, einfache Lösung, der Staat steigt ein, übernimmt 25,1%. Aber immer wenn der Staat drin ist, ist das für einen Kapitalmarkt nicht mehr so spannend, weil da nicht mehr so viel Fantasie drin steckt, sage ich mal. Vielleicht die Aktie dann auch einen Abschlag bekommt. Jetzt wird auch diskutiert, ob man sozusagen, um so Attacken potenziell abzuwehren, auch einfach ein Vorkaufsrecht für den Bund vereinbaren würde und man dann damit auch auf der sicheren Seite wäre.
Nach diesem etwas vielleicht nerdigen Ausflug in die Welt aber der relevant. Kapitalmärkte, der durchaus relevant ist, finde ich, steckt noch eine andere spannende Frage in dieser ganzen zukünftigen Eigentümerstruktur, und das ist eine Frage, die sich in Essen vielleicht gestellt wird. Was sagt denn eigentlich die gemeinnützige Krupp-Stiftung dazu, dass sie dann Großaktionärin eines Rüstungsunternehmens ist?
Ja, interessante Frage. Ich könnte jetzt salopp sagen, die Stiftung hat schon lange keine Interviews mehr gegeben. Das ist richtig. Insofern wurde die Frage jetzt auch länger nicht mehr öffentlich beantwortet. Ich versuche mich mal empathisch hineinzufinden. Also wir haben es gerade erwähnt, die Stiftung ist ein großer Anteilseigner. 21% haben die immerhin. Und gemeinnützig auch, um Projekte in Kunst, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Gesundheit und Sport fördern zu können. Wir erinnern uns, wir haben über sie ja schon öfter gesprochen, Ursula Gata, sie führt die Stiftung. Die Stiftung ist auf die Dividenden des Unternehmens angewiesen. Und jetzt erstmal ganz nüchtern betrachtet, mit dem Marinebörsengang bekäme die Krupp-Stiftung erstmals wirklich seit ihrer Gründung, und die liegt schon Jahrzehnte zurück, ein Portfolio mit Aktienbesitz aus unterschiedlichen Unternehmen. Also bislang war immer so, Krupp-Stiftung ist an einem Unternehmen beteiligt, dieses eine Unternehmen heißt ThyssenKrupp AG, jetzt ist es plötzlich an zwei Unternehmen beteiligt. Das ist schon mal erstmal eine simple, aber interessante Erkenntnis. Und dieses zweite Unternehmen ist jetzt Rüstungsgeschäft. Und das ist dann historisch wieder ganz interessant, weil die Stiftung das Vermächtnis des letzten persönlichen Alleininhabers der Firma Krupp ist, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Und der Spiegel, ich habe das dann nochmal nachgelesen, im Kontext hatte mal geschrieben, im Zusammenhang mit dem 1967 verstorbenen Industriellen, nach seiner Verurteilung als Kriegsverbrecher in Nürnberg hatte sich Alfred Krupp geschworen, nie wieder Waffen zu produzieren. Jetzt muss man dazu sagen, das U-Boot selbst, da kann man Waffen drauf machen. Also es ist jetzt nicht, die Waffe wird jetzt nicht von ThyssenKrupp produziert, aber es ist natürlich ein Rüstungsgeschäft, es ist sozusagen Waffenträger sozusagen, und insofern ist natürlich auch das U-Boot eine Waffe, es geht um Kriegsschiffe, und insofern ist das auch emotional, glaube ich, eine heikle Sache.
Ja, ist eine spannende Frage, und es wäre dann ja so, dass die Stiftung hat jetzt 20% der Anteile an ThyssenKrupp, da die Hälfte von TKMS verkauft wird, hätte sie also am Ende etwa 10% Anteile an TKMS. Wäre es denn möglich, dass die Stiftung ihr Aktienpaket an den Bund verkauft, den viele gerne als Ankeraktionär hätten?
Alles möglich, ne? Alles rein spekulativ. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das dann am Ende alles verteilt. Jetzt kann man aus Sicht des Bundes natürlich auch sagen, gut, wenn die Stiftung drin ist, dann haben wir einen berechenbaren Faktor mit drin und haben dann zumindest schon mal um die 60% der Anteile, man sagt immer gerne safe. Ich bin gespannt, also ob man sagt, das ist das Richtige für die Stiftung, oder ob man dann sagt, vielleicht ist auch eine gute Option, mal Kasse zu machen. Wäre ja auch, wenn man diese Anteile verkauft, wäre plötzlich viel Geld in der Kasse. Man hätte damit letztlich ja auch eine Art Neustart für die Stiftung. Wird spannend.
Wir müssen noch über ein letztes Thema sprechen, das wir eben auch schon ganz kurz erwähnt haben, aber nicht tiefer besprochen. Wenn der Konzern aufgespalten wird, wenn die einzelnen Unternehmen für sich stehen, dann braucht es auch keine riesige Konzernzentrale mehr, oder?
Ja, soll ich jetzt sagen, leider, ja. Irgendwie ist für Essen schon
um die
auch,
Ecke. Wir sitzen noch ein paar hundert Meter entfernt.
Absolut.
Von hier,
ja. Also man fühlt auch mit, wir sind Nachbarn, gute Nachbarn. Ja, Herr Lopez hat mit mir im Gespräch betont, die Menschen, die bei uns tätig sind, arbeiten für die Geschäfte, und ihre Tätigkeitsgebiete fallen mit der Neuaufstellung nicht weg. Die Aufgaben würden dann in den verselbstständigten Unternehmen eingebettet. Aber klar, es ist diese, ich sage jetzt auch mal, diese Machtzentrale wäre etwas anderes.
Ne? Ja, man kann schon davon ausgehen, man macht das ja auch, um sich fitter aufzustellen, dass eine Menge Arbeitsplätze wegfallen werden hier in der Zentrale. Und vor allem ist dann ja die Frage, was
passiert mit diesem riesigen Campus, den, wie gesagt, hier um die Ecke ThyssenKrupp in Essen erst vor wenigen Jahren bezogen hat?
Ja, da sind tatsächlich jetzt schon teils andere Unternehmen eingezogen. ThyssenKrupp schafft es nicht mehr, selbst die gesamte Fläche zu bespielen. Offiziell heißt das Areal auch nicht mehr ThyssenKrupp-Quartier, sondern Ruhrtech Campus und Campus mit K geschrieben. Das ist für mich immer so ein bisschen, tut es ein bisschen weh.
Ein bisschen, nur ein ganz
aber,
klein bisschen.
Aber da ist der Name ThyssenKrupp für diesen Campus schon verschwunden.
Und damit sind wir am Ende unserer zweiten Zusatzfolge, in der wir über die Pläne von Miguel Lupus für den zukünftigen Aufbau des Konzerns gesprochen haben. ThyssenKrupp, so viel ist glaube ich klar, wird danach ein anderer Konzern sein.
Ja, und die Firmenzentrale in Essen wird noch mehr als jetzt schon eine andere sein, das kann man sagen.
Wir machen hier gleich weiter mit der nächsten Folge, dann gehen wir noch eine Stufe höher und beschäftigen uns mit der Frage, die gerade die gesamte deutsche Stahlindustrie bewegt. Ist die Idee des grünen Stahls bereits gescheitert, Wolf?
Oh je, das möchte ich jetzt nicht in einem Satz beantworten, Olli.
Und deswegen müssen wir da eine ganze Folge zu machen. Auch Anja muss mit uns leiden und uns hier aufnehmen, Stunde um Stunde. Für heute bedanken wir uns bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns bei Spotify, Amazon Music, Apple oder wo ihr Podcasts hört und verpasst keine Folge mehr. Ihr könnt uns auch gerne schreiben oder Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns darüber.
Ja, und alle Wirtschaftsnachrichten aus dem Ruhrgebiet, natürlich auch zu ThyssenKrupp von meinen Wirtschaftskollegen und mir, findet ihr auf watz.de/Wirtschaft. Und ich sage herzlichen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der Watz. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.